Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Maseratis Einstieg, Mercedes Ausstieg und der lockende Ruf aus der Langstrecke haben alle Auswirkungen auf den Formel-E-Fahrermarkt für das nächste Jahr. Wir nehmen euch mit auf die erste Runde des Gen 3 Fahrerkarussells, nehmen aber auch die geplante Rennstrecke in Kapstadt unter die Lupe. Um das und mehr geht's in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören! Und ebenfalls mit von der Partie an einem wundervoll sonnigen Montagnachmittag ist Tobi Wirz. Einen guten Tag, Tobi.
Einen wunderschönen guten Tag.
Na, geht's dir gut?
Ja, mir geht's bestens. Ich kann nicht klagen. Das Wetter ist toll. Ja, wir nehmen einen Podcast auf. Was gibt's Schöneres auf der Welt?
Das klingt so. Ich würde gerne lieber in der Sonne gerade sitzen, aber ich darf nicht, weil ich eingesperrt bin zu Hause oder sowas. Ach, keine Ahnung.
Ja, so ein bisschen vielleicht, aber ja, ich denke, es gibt unangenehmere Beschäftigung, die man auch bei schönem Wetter haben kann, als Podcast aufzeichnen.
Es ist aber mal wirklich auch gar nichts passiert die letzte Zeit. Mann, wir sagen das jedes Mal aufs Neue. Wir wollen hier einen Nachrichtenpodcast machen, verdammt. Liebe Formel E, sorgt doch mal dafür, dass irgendwas geschieht. Ja, wir rücken immer näher in Richtung des Romy Prix, ist mir schon klar. Aber so wirklich passiert ist wenig in der letzten Zeit. Aber eben auch nicht nichts. Und da hören wir doch einfach mal rein, was in der letzten Zeit der Formel E so passiert ist, oder?
Ja, machen wir.
Zum Fahren. Die Formel E hat eine Rennstrecke für den Kapstadt-E-Prix präsentiert. Auf knapp 3 Kilometern soll es einmal um das Fußball-WM-Stadion von 2010 gehen.
Zum Feiern. Mahindra Racing feiert in diesem Jahr seinen 10. Geburtstag und hat zu diesem Anlass ein lesenswertes Jahrbuch veröffentlicht.
Zum Aufbau. In Monaco haben die Bauarbeiten für den E-Prix im April begonnen. Neben dem Aufbau von Tribünen steht in diesem Jahr auch die Neuasphaltierung von rund 2/3 des Kurses an.
Nochmal zum Feiern. Jean-Eric Vergne hat geheiratet. Wenig überraschend konnte man auch seinen Ex-Teamkollegen André Lotterer auf den Hochzeitsfotos entdecken.
Und zum Forschen. Venturi Astrolab, eine Schwester vom Formel-E-Team, hat einen Weltraum-Rover entworfen, der bei Missionen zum Mond und Mars eingesetzt werden soll. Schon seit dem letzten August stand eine Streckenführung für den Kapstadt-E-Prix im Raum. Und jetzt wurde sie offiziell vorgestellt. Jetzt dürfen wir endlich offiziell drüber reden, Tobi, und die Teams auch. Worauf können sich die Fahrer in der Formel E einstellen, wenn wir im nächsten Frühjahr nach Südafrika fahren?
Ja, auf eine knapp 3 Kilometer, etwa 2,8 Kilometer ganz genau, lange Strecke im Stadtteil Greenpoint. Und bei dem einen oder anderen könnte es vielleicht bei dem Namen des Stadtteils klingeln, denn das ist direkt am WM-Stadion von 2010. Also alles ganz nah dran an der Atlantikküste und ja, man hat schon erst einen Blick auf den Kurs werfen können, sieht doch noch einen relativ schnellen Kurs aus, der einmal gegen den Uhrzeigersinn ums Stadion führt. Die ein oder andere Schikane ist drin, 2 Kreisverkehre werden durchfahren. Sieht auf jeden Fall interessant aus.
Entworfen wurde dieser Kurs von Jerry Muscroft. Das ist ein Streckendesigner aus England, der schon einige Erfahrung gesammelt hat. Ist also nicht der übliche Formel-E-Designer, aber einer, der wirklich weiß, was er da tut. Der war unter anderem am Umbau der Formel-1-Rennstrecke von Silverstone beteiligt vor einigen Jahren. Also der versteht sein Handwerk schon. Es ist jetzt allerdings auch so, dass es im letzten Jahr so einen kleinen Streit gab zwischen 2 Promotern aus Kapstadt um das geistige Eigentum an diesem Layout. Und das möchte ich an der Stelle mal kurz nicht unerwähnt lassen. Es war im Grunde genommen aber auch nur so ein kleiner Sturm in der Teetasse. Also die Promoter vom E-Prix, die heißen E-Movement. Und es gibt aber auch eine Firma, die heißt Cape Town Grand Prix South Africa Association, kurz CTGPSA. Und letztgenannte wollten einen Formel-1-Lauf nach Kapstadt holen. Und beide haben sich dann ein bisschen gezopft, wer dieses Layout am Fußballstadion zuerst hatte und wer zuerst auf diese Idee kam, wo die Rennstrecke langführen soll. Ich erspare euch jetzt mal das Hin und Her. Letztendlich lief es darauf hinaus, dass eine Seite der anderen Seite die Anschuldigung als haltlos abgetan hat und dass jetzt am Ende aber trotzdem E-Movement den Zuschlag bekommen hat und die beteuern, dass sie da den korrekten Prozess durchlaufen haben und am Ende die Ausschreibung gewonnen haben, den E-Prix in Kapstadt durchführen zu können. Jetzt kommen wir zur Bewertung, Tobi. Alle, die zuhören, können sich das Layout selbstverständlich in der aktuellen Kapitelmarke verlinkt auch nochmal ansehen. Was denkst du, wie gefällt dir diese Strecke in Kapstadt?
Die Strecke gefällt mir an und für sich schon mal ganz gut. Sieht interessant aus, vor allen Dingen muss man ja vor Augen haben, wir fahren in der nächsten Saison schon mit den Gen 3 Autos, die deutlich leichter, deutlich schneller sind. Das dürfte gut zueinander passen. 2,8 Kilometer Streckenlänge, ja, könnte ein bisschen wenig sein, dass auch da an der einen oder anderen Stelle, insbesondere im Qualifying, wieder das Problem haben werden, dass die Autos sich gegenseitig im Weg stehen. Aber an und für sich gefällt mir der Entwurf. Ein Rennen in Afrika ist ja für eine Weltmeisterschaft, wie sie die Formel E mittlerweile ist, ja auch durchaus nicht ganz unwichtig, dass man auch mal auf den afrikanischen Kontinent kommt. In der Vergangenheit hat es ja bereits 4 Rennen in Marrakesch gegeben. Damals war die Formel E allerdings noch keine offizielle Weltmeisterschaft. Das ist jetzt anders und da denke ich, dass es doch schon sehr sinnvoll ist, auch wieder ein Rennen in Afrika zu haben.
Passt auch irgendwie super zur Formel E-Story, ne? Südafrika ist so ein Land mit so viel Historie im Guten wie im Schlechten und ist diese Rainbow Nation, die einfach toll zur Formel E passt. Und ich stimme dir da ganz zu. Also so ein Afrika-Rennen ist schon wichtig, wenn man eine Weltmeisterschaft austragen will. Da sollte man meiner Meinung nach zumindest wenigstens ein Rennen auf jedem Kontinent haben. Antarktika vielleicht mal ausgenommen. Fehlt ja noch irgendwie Australien und Ozeanien. Da hört man hier und da mal was, Tobi, aber so wirklich konkret habe ich jetzt nichts auf dem Schirm, was da passiert.
Nee, leider noch nicht. Es gibt ja immer mal wieder Gespräche. Adelaide ist, glaube ich, da die Stadt, die zuletzt heiß diskutiert wurde. Ich fände es auch ganz schön, wenn Australien oder vielleicht sogar Neuseeland mit im Formel-E-Rennkalender stehen würde. Wir haben ja 2 neuseeländische Piloten mit Nick Cassidy und Mitch Evans. Würde sich doch aus dieser Sicht anbieten.
Na, und wenn McLaren kommt, dann haben wir noch einen Anlass mehr, nach Neuseeland zu kommen.
Ja gut, obwohl da natürlich, das ist nur das Geburtsland des Gründers. Ja, ich glaube, McLaren hat viel, viel mehr Bezug zu Großbritannien. Aber im Grunde genommen hast du an der Stelle durchaus recht. Wusstest du eigentlich, dass es in Südafrika in den 60er und 70er Jahren, ich war da live dabei, mal eine eigene Formel-1-Serie gab?
Eine eigene Formel 1, die nicht die Formel 1 war.
Nee, richtig. Das wusste ich nicht. Da musst du die Geschichte jetzt erzählen. Du hast doch damals die Startampeln angemacht und die Zielfahne geschwungen. Ja, genau so sah es aus. Nein, Spaß beiseite. Tatsächlich war es so, die Formel 1 war damals ein Regelwerk, das existiert hat. Und es stand Veranstaltern auf der gesamten Welt quasi offen, nach diesem Regelwerk Rennen und auch Meisterschaften auszutragen. Und tatsächlich gab es in Südafrika eine nationale Meisterschaft, die mit Formel-1-Fahrzeugen ausgetragen wurde. Ging überwiegend lokale Rennfahrer an den Start. War nicht so extrem beliebt bei den großen Teams und bei den großen Fahrern. Aber auch da wurde hin und wieder schon mal das ein oder andere Auto aus der Formel-1-Weltmeisterschaft oder Automobil-Weltmeisterschaft, wie sie ja damals offiziell noch hieß, eingesetzt.
Spannendes Motorsportwissen mit Tobi W. Spürst du es auch, Tobi? Ich habe so ein Rumoren im Bauch und ich glaube, langsam wird es Zeit, dass wir mal die erste Runde auf dem Fahrerkarussell drehen. Juhu, juhu, mein liebstes Thema im E-Pod. Einfach so ein bisschen über die manchmal Vergangenheit und meistens über die Zukunft zu philosophieren. Und der eine oder die andere wird jetzt sich denken, Alter, es ist März, was denkt ihr schon an die neue Formel-E-Saison? Aber es ist nun mal einfach so, dass wir Ende 2022 schon in die Gen 3-Ära starten werden. Voraussichtlich so im November oder Dezember. Der offizielle Kalender steht ja noch nicht fest. Aber es sieht so aus, als würden wir in diesem Jahr schon in die Gen 3-Ära starten. Und dann wird es langsam aber sicher Zeit, auch mal zu überlegen, was die Silly Season so mit sich bringen könnte. Und wenn man sich im Fahrerlager der Formel E umhört, dann klingt es so, als könnte das die spannendste Silly Season seit Jahren werden. Warum ist das eigentlich so? Warum freuen sich alle auf ja, diesen Fahrertransfermarkt der nächsten Monate, Tobi?
Ja, es hängt zum einen natürlich damit zusammen, dass sich viel tut, da die Gen 3 ja eingeführt wird. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch mit Mercedes einen Hersteller, der aussteigt. Maserati, ein Hersteller, der wieder einsteigt, wo sich viel tut, wo viele Cockpits im Vergleich zu den vergangenen Saisons noch nicht vergeben sind. Wir haben allerdings auch den Fall, dass es in der Langstrecken-Weltmeisterschaft in der WEC ja, ein neues Reglement gibt und da zukünftig ja auch viele LMH und LMDH Prototypen fahren werden, was auch diverse Fahrer anlockt. Demnach ist also wohl davon auszugehen, dass möglicherweise das ein oder andere Cockpit in der Formel E auch frei werden wird. Ja, Jean-Éric Vergne hat zum Beispiel einen Vertrag bei Peugeot und wird da ab dem kommenden Jahr WEC fahren. Ja, Sébastien Buemi ist ja schon seit vielen Jahren Stammpilot bei Toyota. Da haben wir zum Beispiel schon mal zwei Fahrer, die auf jeden Fall parallel in der Top-Klasse der WEC antreten.
Genau. Und bei Buemi, da stellt sich ja jedes Jahr aufs Neue die Frage, da bin ich jetzt der böse Sportjournalist, der sagt, hat er es noch drauf? Kann er es noch? Und der Zweifler, der sagt, naja, die Leistungen, die waren irgendwie überschaubar in der letzten Zeit. Aus welchen Gründen auch immer sie überschaubar waren. Aber
in der Formel E meinst du jetzt?
In der Formel E, richtig. Ganz im Gegenteil zur WEC, wo er mit Toyota natürlich als einziges Auto, was wirklich wettbewerbsfähig ist in der Spitzenklasse, da ist er deutlich erfolgreicher. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass wenn du erfolgreich sein möchtest und einfach Spaß haben möchtest, tja, Gewinn macht Spaß. Von daher ist immer die Frage, was Buemi so tut. Der ist für mich allerdings nicht unbedingt der Schlüssel zum Fahrermarkt. Wir können über den Schweizer gleich auch nochmal kurz philosophieren. Aber es gibt ja so viele Top-Fahrer, deren Zukunft für das nächste Jahr ungewiss ist. Und da denke ich zuallererst mal an die zwei Piloten, die ganz unmittelbar vom Mercedes-Ausstieg betroffen sein werden. Die Marke mit dem Stern verlässt die Formel E ja nach der laufenden Saison 2022. Und dann müssten sich Stoffel van Dorn und Nyck de Vries zumindest in der Theorie mal nach einem neuen Arbeitgeber umsehen, wenn sie in der Formel E bleiben wollen. Die beiden sind wahrscheinlich zwei der umworbensten Fahrer auf dem ganzen Markt. Wie sieht's also aus bei den beiden? Was könnte in der Zukunft von van Dorn und de Vries passieren?
Ich denke, das wird ganz entscheidend davon abhängen, wie es denn beim aktuellen noch Mercedes-Team weitergeht. Da wird ja auch gemutmaßt, wir hatten das Thema, glaube ich, auch hier schon mal im E-Pod angesprochen, möglicherweise wird McLaren das Team kaufen und dann mit Nissan-Motoren antreten in der kommenden Saison. Und ja, auch wenn es dann nicht mehr Mercedes heißt, sondern McLaren. Ich denke mal, dass das Hauptteam, ja, die Mechaniker, die Ingenieure und so weiter, das bleibt bestehen. Und da wäre es auf jeden Fall auch eine gute Option, ein oder vielleicht sogar zwei Fahrer zu haben, die das Umfeld schon ganz gut kennen. Daher sollte es tatsächlich so kommen, Mercedes verkauft das Team an McLaren, sehe ich die beiden Piloten da auch in einer sehr, sehr guten Position, insbesondere, da sie auch beide McLaren-Vergangenheit haben. Ja, Stoffel van Dorn war lange Zeit McLaren Junior, ist nach seinem Titelgewinn in der Formel 2 dann ein Jahr in Japan in der Super Formula angetreten, anschließend dann in der Formel 1 gefahren für McLaren Honda. Leider mit überschaubarem Erfolg, was da vielleicht auch dem Auto oder etwas mehr sogar noch dem Antrieb geschuldet war. Von daher, der kennt McLaren und McLaren kennt ihn. Von daher wäre das auch natürlich eine Option. Genau das gleiche gilt für De Vries, der war auch im McLaren-Förderkader, ist dann in den Mercedes-Nachwuchskader gewechselt. Von daher, das wäre auf jeden Fall eine Option, die beiden beizubehalten.
Beide haben allerdings natürlich auch andere Optionen, im Motorsport zu bleiben. Ich glaube, für keinen der zwei kommt ein komplettes an den Nagel hängen vom Helm in Frage. Die sind beide so jung, die sind beide so schnell, die beiden haben so viele Optionen. Und eine von den Optionen ist ganz sicherlich auch die US-amerikanische IndyCar-Serie. Da haben im Winter sowohl Van Dorn als auch de Vries bekanntermaßen einen Test bestritten. Van Dorn lustigerweise auch für McLaren. Das ist durchaus eine Option, weil die beiden sich auch durchaus gut geschlagen haben. Treten außerdem zwar nicht gemeinsam, aber in der WEC an. Auch da gibt es andere Optionen. Und sie sind Formel-1-Ersatzfahrer beim Mercedes-Team. Und jetzt mache ich mal ein Fass auf, was ich eigentlich gerne schnell wieder zumachen wollen würde. Vielleicht ist es möglich, dass Van Dorn und de Vries für Mercedes Formel-1-Team in Frage kommen, sollte Lewis Hamilton irgendwann sein Karriereende ankündigen. Wie denkst du darüber? Für mich ist die zentrale Frage, wie lange fährt Hamilton noch und kommt dann de Vries oder kommt dann Van Dorn in Frage für Mercedes?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, wenn man das Vorgehen von Mercedes aus der Vergangenheit einigermaßen beurteilen will, dann glaube ich, haben wir jetzt mit George Russell gesehen, der ja auch schon lange, lange Jahre Mercedes-Förderkaderfahrer ist. Tolles Wort, Mercedes-Förderkaderfahrer.
Gibt es da Bindestriche dazwischen oder ist das ein Begriff?
Ich glaube, nach Mercedes würde ich einen Bindestrich setzen, aber nein, um mal zum Thema zurückzukommen, wie gesagt, der ist schon lange Teil des Nachwuchskaders von Mercedes und ist dann jetzt 3 Jahre in Anführungszeichen bei Williams geparkt worden, damit er Formel 1 Erfahrung hat, bevor er dann tatsächlich ins Mercedes-Cockpit gesetzt wird. Ja, ähnlich war es damals zum Beispiel, als sich Mercedes für Valtteri Bottas als Ersatz für Nico Rosberg entschieden hat und gegen Pascal Wehrlein. Ich glaube nicht, dass man bei Mercedes hingehen wird und einen Fahrer ohne viel Formel-1-Erfahrung ins Top-Auto setzen wird. Heißt, wenn Hamilton tatsächlich nach Ende dieser Saison oder Ende nächster Saison aufhören sollte, dann wird man keinen Nick de Vries ins Auto setzen, der zu dem Zeitpunkt bei 0 Grand Prix sein wird. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man das Cockpit bei Mercedes neu besetzen will, dann mit jemandem, der Formel 1 Erfahrung hat. Und da sehe ich sowohl für Van Dorn als auch für de Vries im Moment eher schlechte Karten.
Okay, also bist du dir relativ sicher, dass wir Van Dorn und de Vries auch noch in der Gen-3-Ära der Formel E sehen werden? Verstehe ich das richtig?
Ich bin mir sicher, dass wir de Vries sehen werden. Mhm. Was mit Van Dorn sein wird, muss man leider abwarten, wie die Saison verlaufen wird und ob er dann in der kommenden Saison auch wieder ein Cockpit bekommt. Ich glaube, de Vries als Champion von Saison 7 dürfte sehr, sehr gute Karten haben, wenn er will.
Ja,
auch in der Formel E zu bleiben. Sollte das Williams-Cockpit für das Jahr 2023 winken, glaube ich aber auch, dass er sehr, sehr gerne Formel 1 fahren wird an der Stelle, um dann möglicherweise 2024 als Ersatz für Hamilton zum Einsatz zu kommen. Das weiß man aber noch nicht, wie sich das entwickeln wird. Nach aktuellem Stand gehe ich aber davon aus, dass wir einen von beiden auf jeden Fall sehen werden und das ist in meinen Augen mit höherer Wahrscheinlichkeit de Vries.
Ein bisschen Kaffeesatzleserei bei uns heute, aber anders funktioniert es halt nicht, wenn man über die Zukunft philosophiert. Und da führt auch mit Blick auf die Formel E kein Weg am Team Venturi Racing vorbei, die, wie viele meinen, so das Drehkreuz der Zukunft in der Formel E sein werden. Momentan hat das monegassische Team die beiden Fahrer Lucas de Grassi und Eduardo Mortara unter Vertrag. Die beiden schlagen sich auch ganz gut, also Mortara ist amtierender Vizemeister, de Grassi hat für Audi Meisterschaften gewonnen, also die zwei können wirklich gut Auto fahren. Allerdings ist nicht sicher, ob die beiden auch im nächsten Jahr noch für Venturi fahren werden. Es ist so, dass de Grassi das Team vielleicht als Zwischenstation sehen könnte, Denn Gerüchten zufolge hat zumindest die Grassi bereits eine Herstelleroption für Gen 3 im Auge. Und Venturi ist kein Herstellerteam. Da ist die Frage offen, von welchem Motorenpartner die Antriebe im nächsten Jahr kommen werden. Möglich scheint eine Kooperation mit DS Automobils. Das wäre dann so ein bisschen so der Einsatz als B-Team, wie es aktuell bei Mercedes ist. Also mehr oder weniger jedenfalls. Das wäre denkbar. Auch diese Interessen müssen Geschäftsführerin Susi Wolf und Teamchef Jerome D'Ambrosio abwägen. Die Interessen von DS meine ich. Und ob die Grassi da noch eine Rolle spielt, das weiß ich nicht. Es könnte für ihn also auch weitergehen. Genauso wie bei Edo Mortara, der meiner Meinung nach ebenso umworben sein wird wie De Vries und Van Dorn. Und ich frage mich da, wie wär's denn eigentlich, Tobi, wenn wir den Edo Mortara als Teil italienischen Fahrer bei dem Teil italienischen Team Maserati sehen könnten, die ja neu einsteigen und, wie du vorhin erklärt hast, zwei neue Cockpits aufmachen. Wäre das eine Option für Maserati?
Ich denke, dass das für Maserati auf jeden Fall eine Option wäre. Genau so wie, ja, wir hatten es ja auch schon mal das Thema, Antonio Giovinazzi als Italiener möglicherweise da auch eine Rolle spielen könnte. Warum nicht? Aber ich denke, da muss man an der Stelle auch einfach mal abwarten, wie es weitergehen soll. Es ist ja auch noch nicht klar, wie der Einstieg von Maserati überhaupt aussehen wird. Ob man mit einem neuen Team kommt, was in der Branche gemeint als unwahrscheinlich gilt. Ob man mit einem bestehenden Team zusammenarbeiten wird oder das möglicherweise übernehmen könnte. Ja, lass uns einfach mal abwarten. Aber wie gesagt, fände ich auf jeden Fall sehr interessant, Venturi an dieser Stelle zu sehen. Da könnte sich einiges tun.
Und dann gibt es noch ein drittes Top-Team der Formel E, über das wir selbstverständlich heute auch reden müssen. Die haben auch was mit dem Maserati-Einstieg zu tun und heißen aktuell DS Tachita. Da gibt's auch noch eine ganze Menge offene Fragen. Tobi, führ uns mal über diese Landschaft des Teams DS Tachita hinweg, über die Fahrerauswahl für die Zukunft und überhaupt über diese Partnerschaft zwischen DS und Tachita. Was ist da der Stand?
Tachita hat ja bekanntlich ein paar Geldsorgen, was dem Vernehmen nach dadurch aufgefangen wurde, dass die Stellantis-Gruppe oder DS an dieser Stelle etwas mehr Geld in das Team investiert. Jean-Eric Vergne ist anderweitig in der Stellantis-Gruppe involviert, nämlich in das Langstreckenprojekt von Peugeot, die ja ein Hypercar bringen werden im kommenden Jahr. Und ja, sein Teamkollege und ja, ebenfalls Formel E-Champion Antonio Felix da Costa ist da bislang noch nicht so auf den Zug aufgesprungen worden, sagen wir an der Stelle mal.
Ja.
Ja, also der wurde von Peugeot so ein bisschen links liegen gelassen, wo man auch zwischen den Zeilen auf jeden Fall hören konnte, dass ihn das ein wenig gefrustet hat. Aber, und damit schließen wir wieder die Lücke zur Formel 1, könnte sich an der Stelle jetzt was tun, denn einer der Peugeot-Fahrer hat seinen Vertrag quasi aufgelöst. Das war nämlich Kevin Magnussen, der jetzt in die Formel 1 zurückkehrt, nachdem da bei Haas der Sitz von Nikita Mazepin frei geworden ist, der ja, wir wissen es alle, enge Verbindungen zum russischen Präsidenten Putin hat und aufgrund dessen auch auf der EU-Sanktionsliste steht und sein Formel 1-Cockpit verloren hat. Genau wie der Vertrag mit Uralkali, dem Unternehmen seines Vaters, das ja Titelsponsor von Haas war und ja, aber sein Logo zukünftig nicht mehr in der Formel 1 sehen wird. Das wäre auch eine Option. Beides hieße möglicherweise, das kann man jetzt so oder so interpretieren, dass beide Fahrer auch zukünftig enger an Stellantis gebunden sind und vielleicht daher von einem Teamwechsel absehen würden. Es könnte aber auch heißen, dass sich der ein oder andere Fahrer oder vielleicht sogar beide früher oder später auf die WEC konzentrieren würden und dann die Fahrer-Cockpits bei DS Tachita frei würden. Das ist auch aktuell alles reine Spekulation. Aber es ist davon auszugehen, die Formel E ist hier auf Expansionskurs. Der Rennkalender soll auch zukünftig umfangreicher werden, dass es da früher oder später zu Terminkollisionen oder anderen, wie nennt man es?
Kapazitätsüberschneidungen?
Kapazitätsüberschneidungen kommen wird. Danke.
Ein schönes Kompositum. Naja, und das sind ja auch nur, ich habe es ja vorhin schon gesagt, nur so drei Fragen von ganz vielen, die wir jetzt mal hier so exemplarisch beleuchtet haben, um euch einen Einblick zu geben in die Überlegungen, die bei allen Teamchefs und Teamchefinnen momentan passieren. Das sind drei von vielen so spannenden Fragen gewesen, die in den nächsten Monaten beantwortet werden müssen. Da gibt es dann halt die Frage zum wenig erfolgreichen Buemi der letzten Jahre. Oder die Frage, welchen Motorenpartner und somit dann auch welche Fahrererwartungen zieht sich Andretti mit ins Boot? Oder fährt Giovinazzi noch eine zweite Saison? Oder wie sieht die Zukunft von Robin Freins bei Envision aus, jetzt wo das Audi-Backing rausfallen wird und Envision als Jaguar-Kundenmannschaft antreten wird? Freins ist ja eigentlich Audi-Fahrer und hat auf diesem Weg seinen Platz im Team gefunden. Was passiert da? Also es gibt noch eine ganze Menge offene Unklarheiten, die beseitigt werden wollen in der nächsten Zeit. Ich glaube, Tobi, wir können uns einfach auf eine sehr spannende Silly Season einstellen.
Ich denke auch, da wird noch das eine oder andere Spannende passieren.
Wenn man über so Dinge in der Zukunft diskutiert, dann braucht man einen klaren Blick. Und klare Blicke erhält man, indem man gelegentlich auch mal durch ein Augenglas hindurchblickt. Holprige Überleitung. Aber ein solches Augenglas ist auch Tobis Teleskop. Tja, geht so. Und Tobis Teleskop, das ist die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute mal eine hauptsächlich auf Instagram zu verfolgende Story von den vergangenen Tagen. Herzlichen Glückwunsch nämlich an Jean-Eric Vern. Der DST-Cheater-Pilot hat vor ein paar Tagen geheiratet. Natürlich war dabei auch sein ehemaliger Teamkollege André Lotterer ganz vorne mit dabei. Die Fotos lassen vermuten, dass er entgegen einiger Annahmen doch nicht ganz so traurig war, dass Jeff nun vom Markt ist. besonderer Hingucker fand ich war die Hochzeitstorte. Das war nämlich ein nachgebackener DST-Cheater-Bolide, in dem nebeneinander Braut und Bräutigam Platz gefunden hatten.
Wie schön! Herzlichen Glückwunsch, Jean-Eric Vern. Und nur, dass der jetzt vermählt ist, heißt ja nicht, dass Jean-André jetzt irgendwie Geschichte ist. Nee, die können sich ja immer noch gut verstehen, André Lotterer und Jean-Eric Vern. Ach, die beiden haben auch eine Romanze hinter sich. Geteilte Hotelzimmer, weil der Lotterer sich irgendwie verbucht hatte oder sowas, war das doch damals in Intercheater-Tagen.
Genau, in Sanya.
Ah, das war einfach sehr schön. Die haben eine, also so eine tolle Männerfreundschaft zwischen den beiden. Und schön, dass Vern seinen alten Teamkollegen eingeladen hat zur Hochzeit. Keine E-Pod-Episode ohne Grid-Dummies Formel-E-Quiz. Selbstverständlich findet das auch hier und heute einen Platz. Und wir beiden stellen uns in dieser Episode viele Fragen. Naja, so viele sind es nicht. Drei an der Zahl jeweils. Und wir sammeln Punkte. Für jede richtige Antwort gibt es einen. Und am Ende sind wir alle ein bisschen klüger. Ich möchte anfangen mit einer Frage für dich, Tobi. Die geht in Richtung des Fürstentums Monaco. Wir haben ja im Intro gehört, dass der Kurs neu asphaltiert wird in Vorbereitung auf das Formel-E-Rennen, in Vorbereitung auf das Formel-1-Rennen. Und dafür muss eben die Straße neu geteert werden. Wir haben eine Kurzmeldung dazu veröffentlicht und da steht auch die Zahl drin, wie viele Tonnen benötigt werden, um den Kurs neu zu asphaltieren. Wie viele Tonnen Asphalt? Kannst du mir sagen, wie viele das sind mit einem Spielraum von plus minus 200 Tonnen?
Boah. Die Zahl war sehr hoch. Ich hatte dann mal umgerechnet und dann dabei festgestellt, dass es etwas über 100 LKW-Ladungen voll waren. Jetzt weiß ich allerdings nicht mehr, wie viel eine LKW-Ladung war. Das hatte ich gegoogelt. Ich glaube aber 27 Tonnen war eine LKW-Ladung Asphalt. Und ich meine, 101 oder 102 wären es gewesen. Also 2700 und paar Kilogramm, würde ich sagen. Also 2750, sage ich mal.
Richtig gut. Es sind 2754 Tonnen Asphalt. Dafür gibt's aber einen Punkt und ein Bienchen ins Mamaheft.
Ui.
1-0.
Ja, Tobi, meine erste Frage für dich. Testfahrten in der Moto E sind ja jetzt gewesen. Ja. Die Bestzeit ging, das wirst du bestimmt wissen, an den Schweizer Domi Ärgerter. Ja. Richtig. Das war allerdings nicht das einzig Nennenswerte, sondern auch, was da getestet wurde, nämlich ein Update für die Maschinen. Hersteller Energica hat für die letzte Saison als Einheitsausrüster die Motoren nämlich um 15 Kilogramm leichter gemacht. Was wiegt denn damit ein Bike für die kommende Saison?
Oh weia. Nee, das weiß ich wirklich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die ziemlich schwer sind, weil Batterie, ne, ist halt, ja, also Benzin wiegt auch was in einem Tank, aber Batterie ist dann doch tendenziell ein bisschen schwerer. Ich bin mir aber wirklich, bin nicht so bewandert beim zweirädrigen Motorsport. 100 Kilo sind es bestimmt, wahrscheinlich deutlich mehr. 180 Kilo, sage ich mal, wiegt so ein Moto-E-Motorrad.
Ich hätte dir plus minus 10 Kilo gegeben an der Stelle. Das reicht aber an der Stelle leider nicht. Die Maschinen sind leichter, wiegen damit statt 262 nur noch 247 Kilo.
Boah, das ist ja ein dicker Brocken.
Das ist schon eine andere Hausnummer, ja.
Ja, na gut, dafür kann es keinen Punkt geben. Aber du kannst zurückschlagen, wenn du mir was über die nächste E-Serie erzählst. Wir hatten letzte Woche die Meldung, Bruno Senna, der wechselt das Lenkrad gegen die Fernbedienung und Fernsteuerung von einer Flugdrohne oder einem Flugauto vielmehr ein. Es gibt die Pläne, die sind schon länger bekannt, die neue Airspeeder-Serie, die Exa-Series heißt sie. Und Bruno Senna wird dort antreten. Ehemaliger Formel-E-Pilot, ehemaliger Formel-1-Pilot und jetzt eben Airspeeder-Pilot. Der insgesamt fünfte, der für diese Meisterschaft vorgestellt wurde. Mitfliegen werden auch zwei Deutsche. Wie heißen die beiden?
Auch die Nachricht habe ich gelesen. Mir sagt die beiden Namen gar nichts. Ich habe sie daraufhin gegoogelt. Entschuldigung, ich habe daraufhin die Suchmaschine meiner Wahl benutzt, um etwas mehr rauszufinden. Und habe dabei festgestellt, dass beide aus dem Drohnenbereich kommen und sogar beide nach Australien ausgewandert sind.
Die so. Exa ist ja eine in Australien basierte Serie, also ein Motorsportprojekt von da unten.
Ich weiß, es waren ein Mann und eine Frau. Der Mann war, glaube ich, Fabio. Fabio Tischler, kann das sein? Die Frau hatte einen, aber auch nicht deutsch klingenden Namen. Johnson? Den Vornamen weiß ich nicht mehr. Johnson, der Nachname?
Ich gebe dir einen halben Punkt. Fabio Tischler ist vollkommen richtig. Sie hieß Lexi Jansson mit einem A.
Jansson, okay.
Oder Jansson? Weiß ich nicht. J-A-N-S-O-N. YouTube-Kanal heißt My On High. Schönen Gruß. Das sind die zwei Namen, die aus Deutschland beigesteuert werden zur Exa-Series. Halben Punkt gibt's dafür.
Ja. Okay, Tobi, dann ist für dich jetzt die Gelegenheit, weiter aufzuholen. Wir hatten es auch schon, glaube ich, im Intro angesprochen. Mahindra hat ja das Jahrbuch 10 Years of the Passioneers veröffentlicht. Und darin hat Karun Chandhok verraten, dass er derjenige war, der den Kontakt zwischen der Unternehmensleitung des indischen Konzerns und Alejandro Agag herstellte, den er aus der GP2 kannte. Weißt du denn, um welches Projekt es zwischen Karun Chandhok und Mahindra ursprünglich ging?
Warte mal überlegen. Also Mahindra, die machen ja nicht nur Formel E, ne? Die machen auch Motorrad, Moto 3 sind die lange gefahren.
Genau. Und das war ja noch zu der Zeit schon. Und damals gab es da tatsächlich ein Projekt, das Karun Chandhok hatte, wofür er gerne Unterstützung von Mahindra gehabt hätte, bevor man im späteren Verlauf auf die Formel E zum Sprechen kam.
Also meine Mutmaßung, Karun Chandhok, der ist ja Formel 1 gefahren und dann auch relativ schnell nicht mehr Formel 1 gefahren. Und danach ist er halt Fernsehkommentator geworden und ist aber gleichzeitig in die Langstrecke gegangen, wie es so viele tun. Also entweder einfach vom Timing her, ne? Jetzt 2022 minus 10 Jahre, 2012, da ist Chandhok nicht mehr Formel 1 gefahren, sondern war Fernsehexperte und Langstreckenfahrer.
Den Punkt gebe ich dir. Tatsächlich ging es um ein Le Mans-Projekt und zwar in der LMP2-Kategorie mit Murphy Prototypes.
Oh, okay. Das hätte ich nicht so benennen können. Das habe ich mir jetzt einfach so zusammengeraten. Aber ist ja, nehme ich gerne passt. Mit den Punkt. Nehme ich gerne
ist
mit.
Ist absolut richtig, Tobi. Das Projekt kam übrigens deshalb nicht zustande, weil Mahindra gesagt hat, sie produzieren keine Autos mit Verbrennungsmotoren und deshalb wäre das uninteressant. Und auf dem Wege kam man auf das Thema Elektroantrieb zu sprechen und Karun Chantok hatte da von Alejandro Agag zu dem Zeitpunkt, bevor es offiziell verkündet war, schon was von der Formel E erfahren. Und hat die beiden so vermittelt.
Interessant. Tja, guck mal, man lernt nie aus. Dann geht's jetzt in die Entscheidungsrunde. Und zuletzt möchte ich nochmal eine Formel-E-Frage dir stellen. Wir sind ja der Formel-E-Podcast auch. Und ich möchte mit dir blicken auf die Vorbereitungen der Testfahrten für 2022-23. Die beginnen ja so langsam, aber sicher. Ab dem 1. Mai dürfen die Autos dann auf die Strecke gehen. Und das ist wie immer ganz klar reglementiert, was da wie passieren darf, wie viele Stunden und unter anderem auch, wie groß der Energiebedarf bei diesen Testfahrten sein darf. Kannst du mir denn sagen, wie viel Energie die Hersteller bei allen Tests insgesamt benutzen dürfen?
Das wurde jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit noch geändert. Ursprünglich war es nämlich so, dass man pro Testtag die Batterie 4-mal komplett aufladen durfte. Mhm. Und das hat die Formel E dann deutlich erweitert, mutmaßlich deshalb, weil die Technologieumstellung zwischen Gen 2 und Gen 3 dann doch deutlich umfangreicher ist, als man das eigentlich angenommen hatte. Du merkst, ich versuche ein bisschen abzulenken, um irgendwie noch an die Zahl zu kommen. Also ich glaube, vorher waren es 12 Testtage, 4-mal aufladen, 52 Kilowattstunden. Ich hab die Zahl 2440 im Kopf, die es vorher war. Und das wurde deutlich, deutlich erhöht, um fast die Hälfte. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, auf wie viel genau.
Das wäre aber gut.
3500 Kilowattstunden.
Okay, also du warst schon ganz richtig auf dem Weg, dass das erhöht wurde. Ich glaube, den Artikel hast sogar du geschrieben, ne, dass da erlaubte Kapazität erhöht wurde. Jetzt darf man im Schnitt nicht mehr 4-mal, sondern etwa 5-mal pro Testtag aufladen. Insgesamt sind etwa 64 Aufladungen an allen 12 Testtagen vorgesehen. Und jetzt kann man da den Taschenrechner anschweißen. Oder warten, bis ich sage, es sind 3300 Kilowattstunden, die verwendet werden dürfen. Ich fürchte, ich kann dir den Punkt nicht ganz geben.
Na gut. Ja, Tobi, dann hast du jetzt die Gelegenheit. Bei mir geht es jetzt in der allerletzten Frage nicht um die Formel E, sondern um die WRX. Hansen Motorsport steigt ja da mit den beiden Fahrern Kevin und Timmy Hansen, die auch beide als Extreme E-Piloten aktiv sind, ab diesem Jahr in die dann elektrische Rallycross-Weltmeisterschaft ein. Teamchef des Hansen Motorsport-Teams ist auch ein Hansen, nämlich Kenneth Hansen. Zufälligerweise Vater von Kevin und Timmy Hansen. Der ist aber nicht nur der Vater der beiden, sondern war auch selbst als Fahrer sehr erfolgreich. Weißt du denn, wie oft Kenneth Hansen Rallycross-Europameister wurde?
Ich finde es erstmal sehr lustig, dass er seine Kinder so benannt hat, wie als wären die Namen der Kinder so ein Mix aus seinem. Weißt du, der heißt Kenny und seine Kinder heißen Kevin und Timmy. Und er als Kenny, das passt einfach herrlich. So benennt man seine Kinder. Ich weiß allerdings nicht, wie oft er Meister wurde. Europameister, sagst du?
Rallycross-Europameister, ja. Mehrfach war er das. Das kann ich verraten.
Also als Schwede hat er ja schon keine schlechten Voraussetzungen. Da gibt es irgendwas in der DNA, die Schweden tendenziell in den Rallycross-Sport zu treiben scheint. Und sie auch da erfolgreich werden lässt. Aber ich kann wirklich nicht sagen, boah, nee, wie oft der Europameister war. 5-mal? Muss ich passen. 5-mal, weil ich eine Zahl sagen muss, aber ich bin mir nicht sicher.
Kenneth Hansen gewann seine erste Rallycross-Meisterschaft im Jahr 1998
mit einem Ford Sierra RS Cosworth.
Mhm. Und dem du hast an den Rädern geschraubt.
Ungefähr. Dem folgten viele, viele weitere Siege und auch Meisterschaften, bevor er dann 2008 zum letzten Mal Champion wurde. Und zwar mit einem Citroën C4. Mhm. Insgesamt ist er mit Abstand der erfolgreichste Fahrer der Rallycross-Europameisterschaft und er gewann 14 Titel.
Wow! Das ist deutlich mehr als fünfmal.
Ich fürchte leider auch, Tobi. Daher, auch diesen Punkt kann ich dir bedauerlicherweise nicht geben.
Na gut, es sei dir verziehen. Oder mir, ich weiß nicht so ganz. Dann steht es, du hast 1,5 und ich habe einen.
1.
Na guck mal, gute Quote.
Leider ja.
Glückwunsch zum Sieg dennoch. Das hat Spaß gemacht.
Gut, danke dir.
Und jetzt machen wir einen Haken dran an diese Episode. Da haben wir doch noch gut was rausgeholt aus dem, was da so in der letzten Zeit passiert ist und nichts passiert ist. Finde ich, haben wir gut gemacht.
Ich denke auch, das ist eine, naja, abendfüllende Episode jetzt nicht ganz geworden, aber es ist auf jeden Fall ausreichend, um die HörerInnen auf den neuesten Stand zu bringen.
Und unterhaltsam war es noch dazu. Jetzt verabschieden wir uns wieder in eine kleine zweiwöchige Pause. Das haben wir letztes Mal gar nicht angekündigt. Also es sei denn, die Hölle bricht irgendwie auf in der nächsten Woche. Dann machen wir natürlich doch nochmal spontane Episode. Planmäßig hören wir uns dann allerdings in 2 Wochen wieder mit dem nächsten News-Zusammenfassungsversuch von uns beiden. Bis dahin, macht dir eine schöne Zeit, Tobi. Wir hören uns bald wieder.
Du dir auch, Tobi. Ciao.
Bis dann.